Deutschlandfunk. Der Tag.
Geschafft. So haben vielleicht auch der eine oder die andere Staats- und Regierungschefin in Brüssel gedacht. 4 Tage lang liefen die Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket und zum EU-Haushalt der nächsten Jahre. Und heute, am frühen Morgen dann, endlich eine Einigung. Wie die im Detail aussieht, das bespreche ich mit unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Außerdem schauen wir in die USA.
They're not wanted here. We haven't asked them here. In fact, we want them to leave.
So äußerte sich Portlands Bürgermeister Ted Wheeler über die von Donald Trump geschickten Spezialeinheiten. Sie würden nicht helfen, die Situation rund um die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in der Stadt unter Kontrolle zu bringen.
And what they're doing is they are sharply escalating the situation. Their presence here is actually leading to more violence and more vandalism. And it's not helping the situation at all.
Wie die aktuelle Lage in Portland ist und was das harte und fragwürdige Durchgreifen der Spezialeinheiten womöglich mit dem Präsidentschaftswahlkampf zu tun haben könnte, das ist ein weiteres Thema in Der Tag an diesem Dienstag, dem 21. Juli 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Das müssen lange und anstrengende Tage und Nächte gewesen sein in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs haben gerungen um den Corona-Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen. An der Stelle mal ganz kompakt die wichtigsten Zahlen. Es bleibt bei den 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen. Allerdings soll ein größerer Anteil als bisher geplant zurückgezahlt werden, nämlich 360 Milliarden Euro. Nur die restlichen 390 Milliarden sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Außerdem hat man sich auf den neuen Haushaltsplan für die nächsten 7 Jahre geeinigt. Der umfasst insgesamt 1.074 Milliarden Euro. Mit Bettina Klein, unserer Brüssel-Korrespondentin, habe ich darüber gesprochen, wie diese Ergebnisse nun zu bewerten sind. Denn es gab ja sehr unterschiedliche Reaktionen zu dem Kompromiss und daher die Frage, gibt es überhaupt klare Gewinner oder Verlierer bei dieser Einigung?
Ja, ich tue mich wirklich schwer mit diesen Kategorien, die so ein bisschen dem Sport ja auch entliehen sind. Ja, es steht jetzt 1-0 für XY. Ich glaube, diese unterschiedlichen Reaktionen zeigen, wie komplex die ganze Problematik war und wie komplex jetzt auch die Einigung ist. Verlierer sind möglicherweise diejenigen, die sich eben in bestimmten Punkten ambitioniertere Ziele gewünscht hätten oder ambitioniertere Vereinbarungen gewünscht hätten. Dazu gehören viele im Europäischen Parlament. Die werden jetzt auch ihre Forderungen formulieren. Und dann wird es möglicherweise eben auch noch Nachbesserungen geben. Verlierer sind auch diejenigen, die gehofft hatten, dass sozusagen mehr Geld ausgegeben wird für europäische Zukunftsprojekte, also etwa für Wissenschaftsprojekte, Gesundheit, Forschung und dergleichen. Denn da ist angesetzt worden, um eben von dieser Zahl 500 Milliarden Zuschüsse wegzukommen auf 390. Dort ist insbesondere gestrichen worden. Ich glaube, unter dem Strich muss man sagen, wenn man jetzt zu Beginn meine Wertung vornehmen wollte, ist es ein Erfolg, nicht nur aus meiner Sicht. Ich habe mir gerade noch mal die Pressekonferenz durchgelesen von Bundeskanzlerin Merkel und von Staatspräsident Macron, die ich vorhin nicht zu Ende hören konnte, weil ich direkt auf Sendung gehen musste. Und das kann ich einfach noch mal jedem empfehlen, nachzulesen als Begründung. Alle, die nicht so richtig wissen, was sie jetzt eigentlich damit anfangen sollen. Weil darin drückt sich schon vor allen Dingen in dem, was Macron gesagt hat, muss ich sagen, schon auch noch mal sozusagen diese historische Dimension aus. Dieser Schritt, den wir jetzt gegangen sind. Ne? Also die Europäische Union hat sich zum ersten Mal darauf verständigt, gemeinsam, obwohl sie ja eigentlich keine gemeinsame Haushaltspolitik hat, gemeinsam am Kapitalmarkt Schulden aufzunehmen. Und das haben auch die Staaten getan, für die das bis vor einigen Monaten, muss man sagen, völlig undenkbar war. Das hat Macron nochmal ganz schön erklärt, dass es eben eine Notwendigkeit gab, die auch an Bord zu holen.
Dann lass uns genau darauf nochmal genauer eingehen, wie sollen denn diese Schulden dann am Ende zurückgezahlt werden? Also es gibt Überlegungen, wie man quasi neue Einnahmequellen generieren kann.
Genau, das ist auch schon sozusagen festgelegt. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass sozusagen eine Plastikmüllabgabe kommt. Eine Digitalsteuer ist ja schon länger im Gespräch. Auch diese CO2-Grenzabgabe, wenn eben Produkte aus einem Herkunftsland kommen, wo sie unter klimapolitisch schlechteren Bedingungen hergestellt wurden. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist jetzt, sag ich mal, auch auf der Spur. Und zurückgezahlt wird es eben quasi von den aufgeteilt auf die 27 Staaten eben wie ein Kredit. Aber diese Summe, die aufgenommen wird, das ist ja gestreckt bis 2058. Die Zurückzahlungen sollen erst beginnen, frühestens 2026, 27. Also da ist auch noch ein bisschen Zeit, bis dahin quasi neue Instrumente auch zu erfinden und sich darauf zu verständigen. Noch gibt's die im Augenblick nicht, aber man hat zumindest sozusagen den Impuls gesetzt und will da jetzt bald hinkommen.
Nun wurde ja 4 Tage lang verhandelt, sehr stark gerungen. Auch vorher gab es schon lange Gespräche und diese Gruppe der, ja, man nennt sie sparsam 4, wo sich dann hinterher noch ein 5. Land hinzugesellt hat, also Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und dann auch noch Finnland, wurden zumindest so als Anti-Gruppe inszeniert. Inwiefern hat man die dann umstimmen können?
Ja, die man teilweise zumindest auf deren Forderungen eingegangen ist. Also Beispiel Niederlande, die hatten sich ja ausbedungen eine Art Vetorecht quasi dann ganz am Ende, wenn es um die Auszahlung der Gelder geht und einen Staat oder mehrere Staaten zur Überzeugung gelangen, das sind Reformbedingungen nicht erfüllt worden, Auflagen nicht erfüllt worden, Kriterien stimmen nicht, dass man dann quasi nochmal eine Notbremse einlegen kann. Die Niederlande wollten eigentlich, dass eine einstimmige Entscheidung des Rates nochmal dann angesetzt wird. Davon hat man sie abbringen können mit einer Art Notfallmechanismus, der dann quasi ein bisschen gestreckt ist, wo ein EU-Gipfel sich dann nochmal damit beschäftigen muss. Ich sag mal, das ist auch viel für zu Hause, für das Parlament, dass sozusagen Mark Rutte da auch im Nacken sitzt. Es gibt dort Wahlen Anfang März. Die Koalition fußt auf einer sehr, sehr dünnen Mehrheit dort und alle nationalen Parlamente müssen ja zustimmen. Das heißt, viel von dem, was hier auch gefordert und teilweise auch durchgesetzt wurde, hängt damit zusammen, wie ist die Stimmung in den Heimatländern. Die muss man einfach berücksichtigen. Und so hat man es bei dem Beispiel eben hinbekommen. Man hat gleichzeitig die Rabatte erhöht für Österreich, für Dänemark, auch für andere Staaten, nicht für Deutschland im Übrigen.
Die Rabatte für
Wir sind natürlich weit davon entfernt, die abzuschaffen, die Rabatte. Das war ja auch mal eine Idee, sozusagen, als die Briten ausgetreten sind, dass man gesagt hat, jetzt werden wir auch nach dem Britenrabatt auch alle anderen Rabatte abschaffen. Da hat die Zeit jetzt nicht gereicht. Im Gegenteil, man hat diesen Nettozahlerländern nochmal Rabatte zugesichert. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, deren Zustimmung zu bekommen.
Vielleicht können wir das noch mal kurz ein bisschen aufdröseln, wenn das nicht zu weit führt. Das sind die Rabatte quasi bei der Beitragszahlung.
Also jetzt mal rein rechnerisch, rein mathematisch, gibt es ja die Differenz zwischen dem, was Staaten in den EU-Haushalt einbezahlen und was sie herausbekommen eben an Kohäsion, Agrarförderung und so weiter. Und daher kommt die Bezeichnung Nettozahler. Viele sagen inzwischen, so einfach kann man das nicht machen, weil da nicht die ganzen Gewinne im übertragenen Sinne eingerechnet wird, die ein Land auch bekommt, einfach dadurch, dass es Mitglied der Europäischen Union ist und profitiert von vielen anderen Dingen, die eben auch aus dem Haushalt zurückkommen und die jetzt nicht direkt in die Kassen wieder zurückfließen. So. Und da, sozusagen, um diese Differenz etwas auszugleichen, bestanden eben diese Staaten darauf, dass eben diese Rabatte nicht nur nicht abgeschafft werden, sondern eben auch erhöht werden. Das heißt, dass da Geld zurückfließt. Aber Emmanuel Macron, fand ich sehr interessant, hat da auch heute nochmal um Verständnis geworben und hat gesagt, das war natürlich eine Notwendigkeit, diese Länder, die auch aus einer anderen Tradition kommen, aus einer anderen politischen, ökonomischen Tradition kommen, zu gewinnen. Ein Projekt, dem sie noch bis vor kurzem sehr, sehr kritisch, wenn nicht komplett ablehnend gegenübergestanden haben.
Dann lass uns nochmal auf einen anderen Streitpunkt gucken, der auch mitverhandelt wurde, nämlich die Frage, inwieweit quasi finanzielle Mittel gekürzt werden können, wenn Rechtsstaatlichkeit nicht gewahrt wird. Da ging es vor allem um Ungarn und Polen. Was ist jetzt da bei dem EU-Gipfel dazu entschieden worden?
Also mir erscheint da auch eine Menge Theaterdonner im Augenblick unterwegs, wirklich von allen Seiten. Also ich finde sowohl diejenigen, die jetzt rumschreien, Orban hat einen Riesentriumph und die Kanzlerin ist seine Marionette, genauso wie die ungarische Regierung selber, die das jetzt als Riesensieg zu Hause verkauft. Das erscheint mir alles doch etwas überzogen. Ja, was die Kommission eigentlich vorhatte, steht so nicht drin. Es steht drin, dass quasi die Rechtsstaatlichkeit respektiert werden muss. Und im nächsten Absatz steht dann aber drin, das berücksichtigend wird man jetzt nochmal die Kommission bitten, das nochmal genauer auszuarbeiten und einen Mechanismus finden, der dann nur mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt werden muss. So, das heißt, den gibt es noch gar nicht und das wird man jetzt auf den Weg bringen. Das heißt, man hat einerseits Orban diesen Sieg zu Hause, diesen medialen Triumph in Anführungsstrichen gegönnt nach dem Motto, wir haben jetzt erstmal die ganzen scharfen Formulierungen hier rausgenommen. Aber dadurch, dass man reingeschrieben hat, die Kommission wird beauftragt, einen Vorschlag dafür zu unterbreiten und der Rat wird sehr schnell darauf zurückkommen und das Ganze dann nur mit qualifizierter Mehrheit abgesegnet werden muss, das heißt nicht einstimmig, ist da meinem Verständnis nach die Tür geöffnet zumindest wirklich für einen Rechtsstaatsmechanismus, den man dann nochmal ausarbeiten kann. Das kann man jetzt noch nicht sagen, ob es dazu kommt und wie der am Ende aussieht. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber das war natürlich die Voraussetzung dafür, dass man Ungarn und Polen zur Zustimmung bekommen hat. Denn das, was jetzt verabschiedet wurde, musste einstimmig verabschiedet werden. Ungarn und Polen hatten wie jedes andere Land ein Vetorecht. Und mit dieser Formulierung, wir wissen alle, da hängt eine Menge von ab in Brüssel. Uns wird immer gesagt, die Erfindungsvielfalt und der Erfindungsreichtum der Brüsseler Juristen, die also Formulierungen finden, in denen sich alle wiederfinden können, was sie dann auch zu Hause als Sieg verkaufen können, aber gleichzeitig eben die Tür offen lässt, zu sagen, das nochmal zu präzisieren und mit anderen Regelungen zu unterfüttern. Das scheint mir hier zumindest gelungen, auch wenn jetzt der Aufschrei im Europäischen Parlament sehr, sehr groß ist, die sich natürlich jetzt und heute und sofort eine viel, viel schärfere Regelung da gewünscht hätten.
Hier sprichst du das Europäische Parlament an. Also es ist auch das, was jetzt entschieden worden ist bei dem Gipfel, noch nicht final, weil das Parlament muss noch zustimmen, richtig?
Ja, also es wird jetzt nicht mehr alles aufgemacht. Also dass es diesen Recovery Fund geben wird, das ist klar. Dass es den Haushalt in etwa in dieser Größe geben wird, das ist auch klar. Aber wie der im Einzelnen ausgestaltet ist und wie sozusagen die Gewichte sich dort verlagert haben, das wird nochmal ein großes Thema sein. Das Europäische Parlament muss zustimmen dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Es wird am Donnerstag übrigens, also übermorgen, in einer Sondersitzung schon mal eine Entschließung dazu verabschieden und ein erstes Meinungsbild abgeben. Die Abstimmung wird dann wahrscheinlich erst im September, der ersten regulären Plenarwoche, dann stattfinden. Aber wir werden noch sehr, sehr viel hören und hören, dass ja heute schon sozusagen aus dem Europäischen Parlament vor allen Dingen, aus den Fraktionen, denen das zu wenig war jetzt, da wird nochmal die Forderung kommen, an dieser oder jener Stelle extrem nachzubessern.
Lass uns noch mal ein bisschen auf das Drumherum von dem Gipfel schauen. Das war ja jetzt insofern besonders, weil er es seit langer, langer Zeit, also seit der Corona-Pandemie, zum ersten Mal wieder ja, physisch vor Ort in Brüssel stattgefunden hat. Also quasi alles wie immer oder gab es trotzdem irgendwie Besonderheiten bei der Art der Verhandlungen?
Ja, es war natürlich nichts wie immer. Also außer der Tatsache, dass hier 27 Regierungschefs und Chefinnen und Staatsoberhäupter sich zum ersten Mal wieder physisch begegnet sind nach 5 Monaten. Wir hatten ja genau vor 5 Monaten wirklich den letzten normalen Gipfel. Das war auch ein Sondergipfel, der sich nämlich mit dem Haushalt auch schon beschäftigt hat. Da gab es keine Einigung, um das vielleicht noch mal kurz einzufügen, da hat Macron gerade auch darauf hingewiesen, ja. Da ging es eigentlich ungefähr um die Hälfte der Summe. Und man war nicht in der Lage, sich zu verständigen. Und jetzt, sicherlich auch wegen der Corona-Pandemie, hat man fast das Doppelte jetzt quasi abgesegnet und hat zwar 4 Tage gebraucht, aber wir haben eine Einigung, die es vor 5 Monaten noch nicht gab. So, also die kamen alle persönlich hierher, aber es galten im Ratsgebäude eine Menge Corona-Vorschriften. Die Delegation, die normalerweise pro Land aus 20 Leuten bestehen, die quasi zusammen mit dem Regierungschef, der Regierungschefin da reingehen, wurden zurückgestutzt auf 6 Personen, auf 6 Fachleute. Es gab Abstandsregeln. Wir haben viele immer wieder auch mit den Masken gesehen quasi. Es wurden sehr, sehr große Konferenzräume ausgewählt. Also zum Beispiel für das Plenum, wo normalerweise über 300 Leute drin sitzen. Da saßen jetzt nur 30 drin, um eben das Social Distancing zu gewährleisten. Viele, viele andere Kleinigkeiten, die wichtig sind, Desinfizieren der Räumlichkeiten, Handdesinfektion, alles Mögliche wurde vereinbart. Und dann die zweite Geschichte, die uns natürlich betraf, wir durften nicht rein, wir die Medien. Okay. Das heißt, das Pressezentrum, das normalerweise im Atrium des Ratsgebäudes ungefähr 1000 Leute beherbergt, was immer so ein bisschen so eine Ferienlageratmosphäre hat, das war geschlossen. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen haben von zu Hause, aus ihren Büros, manche auch vor dem Ratsgebäude berichtet. Und das war für uns neu, denn wie kommt man an Informationen ran?
Genau,
ja?
Das wollte ich gerade fragen.
Keine Pressebriefing. Ja. Keine Pressebriefings zwischendrin, also von einigen Delegationen, von der Deutschen gab es das nicht, aber auch nicht vom Rat, von Charles Michel, es gab keine offizielle Pressekonferenz zwischendurch. Das heißt, man musste schauen, wie man da rankommt und das sind halt dann in der Regel Diplomaten aus den einzelnen nationalen Delegationen, die eben Dinge durchstechen, die an die Kolleginnen und Kollegen aus deren Ländern das weitergeben, die das dann wiederum veröffentlichen. Twitter ist natürlich eine große Plattform in diesen Tagen, wo Kollegen, die seriös sind, die man, denen man traut, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat, zu sagen, man sagt, also XY schreibt das und das, also das wird schon Hand und Fuß haben. Man muss natürlich immer mit dazu sagen, es ist nicht bestätigt, ja. Also es wird kolportiert. Und auf diese Art und Weise haben wir uns hier die 4 Tage lang durchgehangelt. Ich denke mal, nicht alles war verkehrt davon und wir haben das, glaube ich, auch mit der nötigen Sorgfalt dann jeweils eingeordnet, mit dem Vermerk jeweils, es wird berichtet, es wird kolportiert, es dringt nach draußen und vieles hat am Ende ja auch gestimmt. Also das muss man schon mal sagen.
Und das hast du jetzt uns nochmal berichtet. Vielen Dank dafür, liebe Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Liberal, fahrradfreundlich, künstlerisch, ja, auch so ein bisschen hipstermäßig. So habe ich Portland erlebt, als ich vor ein paar Jahren mal da war. Die Aufnahmen, die man aktuell aus der Stadt in Oregon an der US-Westküste sieht, die zeigen ganz andere Bilder, nämlich regelrechte Ausschreitungen. Seit dem Tod von George Floyd im Mai demonstrieren Menschen in Portland gegen Rassismus und Polizeigewalt. Und seit Anfang Juli sind nun Spezialeinheiten von US-Präsident Donald Trump in der Stadt. Die scheinen allerdings nicht zur Deeskalation der Situation beizutragen, ganz im Gegenteil. Ich habe unseren USA-Korrespondenten Thilo Kössler gebeten, zu Beginn mal die aktuelle Lage in Portland zu beschreiben.
Es ist eine gespannte Ruhe tagsüber und am Abend formieren sich dann die Demonstrationen wieder. Diese Demonstrationen gibt es, Sie haben es angesprochen, seit dem 25. Mai, als George Floyd in Minneapolis unter dem Knie eines weißen Polizisten gestorben ist. Es hat in Portland ununterbrochen, also 52 oder 53 Tage jetzt, diese abendlichen Demonstrationen gegeben. Es gab dabei auch immer wieder Randale von einzelnen Demonstranten, die den Krawall gesucht haben. Es gab Angriffe auf das föderale Gebäude des Bundesgerichts. Es gab Angriffe auf ein Gebäude der Polizeigewerkschaft, das angezündet worden ist. Jawohl, das waren Unruhen, aber das waren keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. Es war nicht so, dass Portland unter der Besatzung von Anarchisten und Chaoten war, wie das der Heimatschutzminister Chad Wolf gesagt hat. Nein, insofern, nein, das war nicht nötig, diese Bundestruppen zu holen. Und der Bürgermeister von Portland, Ted Wheeler, sagt, die Gewalt war gerade dabei abzuebben. Die Strategie der Deeskalation, die wir gemeinsam mit unseren lokalen Polizeitruppen entwickelt haben, diese Strategie ging auf. Jetzt eskaliert die Lage, nachdem am 4. Juli die Einheiten des Bundes aufmarschiert sind und jetzt in der Tat gewalttätig gegen Demonstranten vorgehen.
Und nun ist es so, diese Spezialeinheiten von Donald Trump sind quasi entgegen des Wunsches der Stadt und des Bundesstaates da. Da stellt sich natürlich die Frage, kann das der US-Präsident einfach, also gegen diesen ausdrücklichen Willen, die Truppen dahin zu schicken, beziehungsweise sich jetzt auch ja zu weigern, sie abzuziehen?
Das ist ein Präzedenzfall. Das muss man sich ganz klar machen. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Es gibt auch für einen derartigen Einsatz von Bundestruppen in einzelnen Bundesstaaten ganz, ganz enge Grenzen. Das müssen wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände sein. Da müssen den Polizeikräften, den lokalen Polizeikräften, muss die Kontrolle komplett entglitten sein. Das ist eine komplizierte Gesetzgebung. Aber Donald Trump beruft sich deshalb darauf, dass föderale Gebäude geschützt werden müssen. Er bezieht sich dabei auf das Bundesgericht, das immer wieder Ziel von Angriffen von Demonstranten gewesen ist. Da sind auch überall Graffitis drauf angebracht worden. Und er beruft sich auf einen Präsidialerlass vom vergangenen Juni, den er erlassen hat, wonach Denkmäler, nationale Denkmäler geschützt werden müssen. Das ist im Kontext dieser Rassismusdebatte geschehen. Es geht da um die Denkmäler von konföderierten Generälen, die in die Kritik geraten sind. Generäle, die für den Erhalt damals der Sklaverei gekämpft haben. Deshalb werden in vielen Städten der USA diese Denkmäler geschleift. Aber die Grenzen des Einsatzes sind weit überschritten. Die Einheiten des Bundes treten als parallele Polizeikräfte in Erscheinung. In den Straßen der Stadt, nicht auf föderalem Grund. Hier wird es verfassungsrechtlich äußerst bedenklich. Hier geht es um den Aufbau von Parallelstrukturen ohne Genehmigung des Kongresses, ohne die entsprechende Rechtsprechung. Trump nutzt hier gesetzliche Schlupflöcher aus. Er legt die Gesetzgebung extrem weit zu seinen Gunsten aus, sagen Verfassungsrechtler. Es geht ihm erneut um die Ausweitung der exekutiven Vollmachten. Deshalb hat die Gouverneurin von Oregon Klage eingereicht. Sie spricht von Machtmissbrauch, von Verfassungsbruch, von einem Anschlag auf die Demokratie. Und Senator Merkley hat gesagt, das ist keine Krise von Portland, das ist eine amerikanische Krise.
Weil wenn man sich anschaut oder anhört, wie Zeugen auch schildern, wie diese Einheiten vorgehen, ich finde das wirklich zum Teil erschreckend. Das klingt nicht mehr wirklich nach rechtsstaatlichen Methoden.
Die sind jenseits aller rechtsstaatlichen Prinzipien, da haben Sie völlig recht. Es geht nicht um die Prügelszenen dieser Beamten, es geht nicht um den Gebrauch von Gummigeschossen und der exzessiven Anwendung von Gewalt, ganz abgesehen von dem martialischen Auftreten und der Militarisierung dieser Polizeikräfte. Nein, es geht um die Methoden der Greiftrupps. Da werden Leute aufgegriffen, herausgefischt aus der Menge, sie werden herausgegriffen, sie werden abgeführt, in nicht gekennzeichneten zivilen Fahrzeugen weggebracht, ohne Angabe von Gründen. Sie werden verhört, sie werden eingesperrt. Besonders problematisch ist auch, dass die Kräfte anonym bleiben. Die Uniformen haben keine offiziellen Abzeichen, keine Namensschilder. Da ist nur notdürftig so ein Badge aufgenäht. Polizei steht da drauf. Das sind Willkürmethoden, die man aus diktatorischen Staaten und Strukturen kennt. Das sind Methoden, von denen sich die Demokratien immer distanziert haben. Und man muss sich fragen, wie kann das passieren? Warum übertreten offenbar gewaltbereite Truppen jede gesetzliche Grenze? Die Erklärung, glaube ich, liegt in der Natur der Einheiten. Das sind Einheiten des Department of Homeland Security, des Heimatschutzministeriums. Das ist eine hochgradig politisierte Behörde. Chad Wolf ist der Chef, ein geradezu beseelter Parteigänger Donald Trumps, der sich schon beim Einsatz an der Grenze zu Mexiko einen Namen als absoluter Hardliner gemacht hat.
Wenn wir beim Warum sind, diese Frage stellen ja auch die Demokraten und die sagen, dass das ganze Vorgehen eben als Teil der Strategie im Wahlkampf benutzt würde von Trump. Er hat jetzt nun angekündigt, dass eben auch, dass er prüfe, dass auch solche Einsätze in anderen Städten nötig sein könnten. Also Chicago fällt da, New York, Baltimore, Detroit, Philadelphia. Und da ist ja sehr auffallend, das sind alles Städte, die von Demokraten regiert werden. Und sogar Trump selbst betont das ja, dass es genau um solche Städte geht.
Ganz genau. Die Städte, die Sie genannt haben und die Donald Trump genannt hat, das sind alles demokratisch regierte Städte. Dahinter steckt das Konzept, die Demokraten zu stigmatisieren als Partei, unter der nicht Recht und Ordnung herrscht, sondern Gewalt und Chaos. Die Demokraten bringen die Situation nicht unter Kontrolle. Donald Trump hat wörtlich gesagt, wenn Joe Biden gewinnt, dann fährt das ganze Land zur Hölle. Das ist ein Konzept, das Politikwissenschaftler beschreiben als Diffamierung und Unterminierung der Demokratie. Der politische Gegner soll mundtot gemacht werden, abgeschoben in die Anarchistenecke, kriminalisiert. In dem Buch Wie Demokratien sterben, das man auch an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen kann, wird das zum Musterbeispiel erklärt, wie man Demokratien schleichend zu Fall bringt.
Wie reagieren denn die Demokraten auf dieses Vorgehen?
Ja, die Demokraten sind natürlich schockiert und sie haben angedeutet oder angekündigt, dass sie erstens eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen wollen, die künftig den Einsatz von Bundestruppen in einzelnen Bundesstaaten gesetzlich regelt, klar definiert und festlegt und darüber hinaus nach Möglichkeit beschränkt. Sie wollen den ganzen Fall natürlich parlamentarisch untersuchen lassen. Die mächtigste Demokratin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten, dort. Sie hat gesagt, wir sind keine Bananenrepublik, wir sind eine Demokratie. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder zu rechtsstaatlichen Prinzipien zurückfinden. Aber man hat doch den Eindruck, dass angesichts der eklatanten, geradezu umstürzlerischen Geschehnisse, die hier passieren, dass diese Reaktionen der Demokraten noch sehr verhalten ausfallen.
Lassen Sie uns noch auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich die Umfragewerte von Trump. Die stehen vielleicht ja eben in einem Kontext dazu. Und nun gab es in einem TV-Interview am Wochenende einen sehr irritierenden Moment. Da wurde er nämlich gefragt, ob er eine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im November akzeptieren würde. Und da hat er doch relativ ausweichend geantwortet, muss man sagen.
Ja, er hat ja immer wieder angekündigt, hat immer wieder gesagt, er will nicht nur eine zweite, sondern möglicherweise eine dritte Amtszeit haben. Er hat das später dann zum Scherz erklärt. Das ist das Szenario, das hier befürchtet wird, dass Donald Trump die Wahl möglicherweise knapp gewinnt und dass er dann das Wahlergebnis anficht. Und in der Tat, diese Befürchtung knapp verliert, Entschuldigung, dass er dann das Wahlergebnis anficht. Und in der Tat, dieses Szenario hat er heraufbeschworen, indem er derartig ausweichend geantwortet hat. Jawohl, die Umfragewerte sind völlig im Keller. Joe Biden führt um 10 Prozentpunkte. Donald Trump ist ganz erheblich unter Druck. Er versagt komplett in der Corona-Krise. Die Mehrheit der Amerikaner sind mit seinem Krisen Krisenmanagement umzufrieden. Das heißt, Donald Trump muss die Initiative zurückgewinnen. Und er tut dies, indem er heute wieder mal eine Pressekonferenz zur Corona-Krise gibt. Und er tut dies, indem er die innenpolitische Krise anfacht, über die wir gerade sprechen, indem er den Gegner kriminalisiert, indem er friedliche Demonstranten zu Anarchisten erklärt und indem er immer weiter spaltet und den Keil immer tiefer in die Gesellschaft treibt.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Kommentierung und Bewertung. Wie bewerten Sie es? Wie steht es um Donald Trumps Demokratieverständnis?
Frau Pitz, ich glaube, wir schauen viel zu sehr auf die einzelnen Ereignisse. Wir müssen viel mehr auf die Strukturen schauen, die hier außer Kraft gesetzt werden. Donald Trump ist auf dem Wege, das Land und das politische System zu verändern. Stephen Bannon, sein Wahlkampfmanager, von dem er sich dann sehr schnell getrennt hat, der hat einmal gesprochen von der Deconstruction of the Administrative State, von der Zerstörung des Verwaltungsstaates. Donald Trump hat das Justizministerium politisiert. Sein Justizminister Bill Barr ist ein enger Parteigänger, der nicht auf die Unabhängigkeit der Justiz achtet. Er hat sämtliche Ministerien mit Parteigängern besetzt. Er hat einen Umweltminister, der das Umweltministerium am liebsten abschaffen möchte. Er hat eine Erziehungsministerin, die das staatliche Schulsystem am liebsten abschaffen möchte. Er versucht, die Vollmachten der Exekutive immer weiter auszuweiten. Seine Anwälte haben gesagt, Donald Trump könne auf der Fifth Avenue in New York jemand erschießen und man könne ihm als Präsidenten nichts anhaben. Da hat das Supreme Court neulich gesagt, naja, so geht das nicht. Ein Präsident steht nicht über dem Gesetz. Aber Donald Trump gibt nicht nach. Er spielt die Legislative an die Wand. Man erinnert sich an die Ukraine-Krise, als er den Ausschüssen im Repräsentantenhaus überhaupt keine Zeugen zur Verfügung gestellt hat. Er unterminiert staatliche Strukturen, kritisiert Gerichte, kritisiert Geheimdienste, feindet Beamte an, stellt Mitarbeiter von Ministerien öffentlich bloß. Die Zerstörung des Verwaltungsstaates, sie hat auch natürlich mit der Angst zu tun, Entscheidungen zu treffen. Wichtige Entscheidungswege sind mittlerweile völlig blockiert, unterbrochen, gelähmt. Man kann es nicht anders sagen. Donald Trump versucht, die Demokratie auszuhebeln. Wie macht man das? Über Diskreditierung, über Dämonisierung des politischen Gegners, über die Missachtung staatlicher Strukturen, über das Aushöhlen von Regeln, Normen und Werten, die bisher für Stabilität gesorgt haben.
Aufgepasst, jetzt kommt nämlich eine andere Verabschiedung als in den letzten 6 Episoden. Ich sitze morgen nicht wieder hier. Stattdessen ist dann die Kollegin Ann-Kathrin Büsker da. Wir hören uns trotzdem demnächst wieder im Podcast Der Tag im Deutschlandfunk. Ich heiße Katharina Peetz. Bis dahin.